Millanton meets Bundesliga. Unsere große Vorschau auf die Saison 2024-25. Endlich ist es soweit. Der FC St. Pauli ist zurück in der Bundesliga. Für den Millanton ist das eine Premiere. Und so spricht Yannick in 19 Episoden mit Fans der anderen Bundesligisten, dem Team des VDS NDS und unserem Taktikexperten Tim. Viel Spaß!
Wir kommen zum Segment, was sich mit dem magischen FC St. Pauli beschäftigt. Und zum ersten Mal darf das Team des VDS NDS sich auch mit einer Saison in der ersten Liga beschäftigen. Moin Michael.
Moin allerseits.
Moin Kasche.
Moin.
Und der Luca ist auch da. Moin.
Moin, erste Liga, es kann losgehen.
Luca ist hyped, alles klar. Bevor wir aber gucken, wie wir so auf diese vergangene Saison im Vorfeld geblickt haben, nämlich letztes Jahr um diese Zeit, machen wir erstmal ein bisschen Housekeeping und da würden wir bei Luca anfangen. Du hast eine kleine Ankündigung zu machen, was deine Mitarbeit in diesem Format in der nächsten Saison angeht.
Ja, also ich werde in der kommenden Saison, in der Bundesliga-Saison, ein bisschen kürzer treten oder sehr kurz treten, weil wir im Laufe des Jahres, also meine Frau und ich, eine Tochter erwarten und deswegen dort sehr, sehr viel Zeit reinfließen wird und deswegen mehrere Hochzeiten dort teilzunehmen, das ist ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich meine Podcast-Kollegen vorhinein in Kenntnis gesetzt, dass ich für diese Saison auf jeden Fall nicht zur Verfügung stehen werde. Und es ist ein bisschen schade, weil ich mich sehr auf die erste Liga gefreut habe. Aber kann mir jetzt nichts dran ändern. Ich freue mich trotzdem auf die erste Liga. Ich werde alle Spiele verfolgen, alle sehen. Also auch im Fernsehen logischerweise. Und auf jeden Fall bin ich sehr, sehr gespannt, was ihr, Michael, Kasche, Yannick, was für Folgen aus dem Hub zaudern werdet. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich freue mich auch schon drauf.
Ja, das ist fast schon eine super Überleitung, aber also natürlich auch nochmal on air herzlichen Glückwunsch. Und ich denke auch alle HörerInnen haben Verständnis, dass solche Dinge dann erstmal Vorrang haben und so ein Hobbyprojekt, was es ja immer noch ist, wie dieses Podcast-Format dann erstmal hinten anstehen müssen. Aber das bringt uns direkt zu dir, Michael. Das hat ja auch ein bisschen Auswirkungen auf dieses Format in der nächsten Saison. Magst du da die HörerInnen kurz mitnehmen?
Genau, also die Hörerschaft, die Wertehörerschaft kennt das ja nun aus den letzten 10 Jahren von uns, dass wir irgendwie mal ja 2013, 14 angefangen haben, da auch nicht jedes Spiel mitgenommen haben, aber irgendwie in den letzten Jahren halt so professionell geworden sind, dass wir auch immer alle Spiele abdecken konnten mit dem vor dem Spiel, nach dem Spielgespräch. Und ja, diese Saison ist es halt so, wir sind nur noch zu dritt und wir möchten auch erstmal nur zu dritt weitermachen. Das heißt aber auch, dass der Arbeitsaufwand für jeden von uns sich erhöht. Und wir haben auch in den letzten Jahren gemerkt, dass schon der Fokus immer auf den VDS-Spielen schon sehr liegt. Und wir haben jetzt so eine Regelung für uns gefunden, dass wir gesagt haben, also wer möchte und wer das macht, der kann natürlich beide Gespräche wie immer machen. Man muss dazu sagen, wir haben ja auch der zeitliche Aufwand pro Folge hat sich sukzessive erhöht in den letzten Jahren bei uns, weil wir da auch immer mehr, naja, auf bestimmte Sachen geachtet haben und so weiter. Und das heißt, wir sind zum Teil bei, weiß ich nicht, 5-6 Stunden pro Folge bei so einem VDS, NDS vielleicht ein bisschen weniger. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Also es kann sein, dass auch mal nach dem Spielgespräche nicht stattfinden. Das werden wir aber dann vorher auch im VDS einmal ankündigen. Genau.
Genau, also das NDS wird sozusagen optional. Also wir haben es natürlich trotzdem vor, weil wir auch ein bisschen, ehrlich gesagt, stolz sind darauf, diese Serie so lange aufrechterhalten haben zu können. Aber wie gesagt, der zeitliche Aufwand, hast du ja gerade schon geschildert, ist wirklich immens. Und ja, wenn man dann so an manche Auswärtsspiele denkt, muss man dann sehen, ob das alles so funktioniert. Aber wir sind auf jeden Fall frohen Mutes und werden das schon irgendwie rocken. Dann, bevor wir auf die kommende Saison schauen wollen, gucken wir doch erstmal auf die vergangene Spielzeit. Und da hatten wir ja im letzten Jahr, hattet ihr alle dem Verein Hausaufgaben aufgegeben, um dich, Kasche, mal mit ins Boot zu holen. Du hattest dir gewünscht oder dem Verein die Hausaufgabe gegeben, mal eine Hin- und Rückrunde, also quasi eine komplette Saison, erfolgreich zu spielen. Kann man Haken hintermachen, oder?
Wenn man alleine den Erfolg sieht, ja, kann man. Wirklich, aber wir haben ja Niederlagen eingefangen in der Rückserie. Nein, ich wollte jetzt nicht. Das ist unfair. Nee, total Ja, auf jeden Fall. Also richtig gut gespielt. Ich war relativ hyped, muss ich sagen, als ich die ersten, nach den ersten Unentschieden, habe ich gedacht, jetzt muss ich aber was rappeln und dann kommt das Spiel gegen Kiel. Und danach war irgendwie für mich, ja, okay, das war's jetzt. Jetzt, das wird eine geile Saison. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und lief dann halt auch so. Also Hausaufgabe erfolgreich gelöst, würde ich mal so sagen.
Ja.
Sternchen.
mit Fleißsternchen dazu, ja.
Mit natürlich. Fleißsternchen.
Und ab und zu hat man ja auch mal eine Klausur, die man ein bisschen verhaut. Von daher ist das ja, am Ende.
Immer nur in meinen Folgen, ne? Also fast immer nur in meinen Folgen.
Das hast du jetzt selber angesprochen, das wollte ich gar nicht erwähnen.
Ja. Hättest du aber noch.
Vielleicht. Aber es ist ja am Ende alles gut gegangen. Ein Teil der Hausaufgaben, die Michael dem Verein aufgegeben hat, ist auch gut gegangen mit dem Aufstieg. Da kann man einen Haken hintermachen. Michael, du hast dir aber auch 6 Punkte im Derby gewünscht und du wolltest einen Pokalsieg gegen Union. Da sind wir aber leider im Viertelfinale gegen Fortuna Düsseldorf rausgeflogen. Wie blickst du auf die vergangene Saison, wenn man auf deine Hausaufgaben die mit einbezieht?
Ja, also generell habe ich mir das schon so vorgestellt, dass wir relativ souverän in der Saison sein werden. Jetzt so souverän, dass wir erst irgendwie gegen Magdeburg im Februar verlieren, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ich finde, wir hatten schon, das war schon abzusehen, auch nach der Rückrunde der letzten Saison, dass wir in diese Saison ziemlich gut starten werden und das so ein Gesamtpaket ist, was wahrscheinlich sehr rund ist für einen Aufstieg. Das habe ich mir schon so vorgestellt. Ja gut, die 6 Punkte im Derby, die will man natürlich immer haben. Vor allen Dingen auch, das war echt so ein Wermutstropfen, dieses Hinspiel im Derby, bei uns zu Hause 2-0 geführt mit dem besten Eigentor der Welt, der Zeitgeschichte, und dann noch 2-2 zu spielen. Das hat echt wehgetan, fand ich. Und die Niederlage im Rückspiel, die war dann eher, wo man sagt, okay, das kann so mal passieren. Dass dann nur ein Punkt rauskommt, ist schade, aber gut, dafür sind wir als Meister aufgestiegen. Insofern ist das dann zu verschmerzen. Ja, und den Pokalsieg gegen Union leider, hat auch nicht geklappt. Also lag auch an Union, würde ich sagen. Und wir haben uns selbst letztendlich selbst gestoppt, irgendwie leider im Viertelfinale. Das hängt mir auch noch ein bisschen nach, weil da, glaube ich, wäre noch einiges drin gewesen diese Saison.
Ja gut, ich meine, es muss ja auch noch ein bisschen Luft nach oben bleiben, ne? Und Doublesieger kann man ja immer noch werden. Also ne, muss ja auch noch Hausaufgaben, also machen wir dieses Jahr nicht, aber es muss ja auch noch was geben, was der Verein erreichen kann und möchte. Luca, du hast dir damals gewünscht oder aufgegeben, dass man dort anknüpfen soll, wo man aufgehört hat, und warst ganz klar Team Hürzeler. Wie lautet dein Fazit?
Also mein Fazit fällt super aus. Also Hürzeler oder auch die Mannschaft, das ist jetzt nicht so eine übertalentierte, also super Truppe wie, keine Ahnung, früher Barcelona oder so, sondern das ist halt eine Mannschaft, die für ihre Erfolge hart arbeiten muss. Und so eine Mannschaft, wenn sie auch einen kompetenten Trainer hat oder einen Trainerstab hat, dann weiß man, dass man jeden Tag für seine Ergebnisse arbeiten muss. Und so bin ich auch sehr, sehr zufrieden, wie die Mannschaft das angegangen ist. Also jetzt nicht auf ihren Erfolgen sich ausgeruht hat, sondern wirklich auch nach jedem guten Ergebnis, wo es minimal mal kleine Fehlerchen gab, auch sofort dran gearbeitet. Und also wie in der Schule. Wir hatten ja letztes, oder was, in der Winterpause, auch diese Hausaufgaben. Wo man einen talentierten Schüler hat, wo man einen guten Schüler hat, der zwar talentiert ist, zwar jetzt nicht der intelligenteste, aber man muss jetzt permanent nochmal eine Routine haben mit jeden Abend nochmal zu Hause hinsetzen, nochmal ein bisschen lernen, halbe Stunde, nochmal ein bisschen gucken, nochmal ein bisschen auffrischen, jetzt sich nie die Füße hochlegen. Ich hatte Leute so in der Schule, die mussten gar nicht lernen. Mein jüngerer Bruder musste auch nicht lernen, der Sack. Er hat ein Abi mit 1,7, der hat gar nicht Geld. Das ist egal. Ich schweife aus, aber ihr versteht, was ich meine. Also allein diese Routine mal beibehalten mit trainieren. Okay, wir haben gewonnen, aber nochmal weitermachen. Jetzt nie komplett abheben. Und da bin ich so sehr, sehr zufrieden mit, dass Hürzeler dies so angegangen ist. Ich nehme ihm noch ein bisschen diese 0-4 Testspielpleite gegen VfB Oldenburg noch übel in seinem zweiten Monat bei uns im Amt. Aber naja, das kann man mal drüber hinwegsehen.
Also würdest du, das war nämlich dein schulischer Gegenstand damals, würdest du dem Verein trotzdem ein Abiturzeugnis mit Bestnoten ausstellen?
Ja, definitiv. Zwar jetzt keine glatte 1, aber eine 1- auf jeden Fall.
Also eine 1 ist vorm Komma auf jeden Fall, das ist ja schon mal gut. Und du hast ja damals auch gesagt, es wird eine erfolgreiche Saison, wenn man in den Top 3 landet, das hat man ja mehr als erfüllt. Von daher ist es kein 1-0er-Abi, aber schon sehr gut.
Aber genau das meine ich ja, wenn du wirklich... Man hat durchaus Ambitionen, wirklich vorne zu landen, man hat die Chance dazu, aber wenn man wirklich andauernd lernt und wirklich seinen Fehler dann aufarbeitet, dann hat man auch wirklich mit wenig Talent, also nicht keiner, bei uns ist ein kleiner Messi, aber wenn man wirklich permanent immer seine ganzen Hausaufgaben macht, dann kommt man auch als bester Schüler in die erste Liga.
Das ist wohl so und hat ja am Ende auch geklappt. Kasche, du hattest dir gewünscht, dass das so ein bisschen wie der leckere Kakao ist, den es bei dir damals in der Schule gab. War es denn insgesamt lecker anzusehen oder war ab und zu der Kakao auch schon ein bisschen abgestanden?
Nee, ich fand das eine ganz, ganz tolle, tollen Fußball, den wir einfach gespielt haben. Es war einfach so zu überlegen, so selbstbewusst, so vor Selbstvertrauen strotzend. Immer wieder mit der Gewissheit, ach, wenn wir jetzt ein Gegentor fangen, ist überhaupt kein Thema. Wir spielen unseren Stiefel zu Ende, wir kommen zu unseren Chancen, wir haben die Qualität, die auch reinzumachen. Wir machen unsere Aufgaben, das, was Luca gerade eben auch schon sagte, ne, wenn du dein, wir haben unsere Sachen im Griff, wenn wir einen Fehler machen, abhaken, weitermachen. Auch dieses, was sie in der Vorsaison auch schon so ein bisschen eingeführt hatten, sich nach einem Gegentreffer kurz zu besprechen, zu versammeln, nochmal klar zu ziehen. Das war schon sehr, sehr lecker anzusehen. Also die Spiele haben mich schwerst beeindruckt, vor allem auch nach diesem bitteren Aus gegen Düsseldorf, dann gegen Fürth zu spielen und da die auch wieder nach dem Nackenschlag, die einfach da zurückzukommen und das dann einfach die zu überrollen, die wussten gar nicht, was los war. Und da hatten wir so eine Wut, so eine positive Wut. Das war unfassbar, das Spiel. Und ich glaube, ich habe mich einfach an diesem Fußball, konnte ich mich nicht satt sehen, weil der war in Teilen war der langweilig, aber es ist teilweise für Teile war der vielleicht auch langweilig, aber ich fand ihn wunderschön, weil der einfach so eine Selbstverständlichkeit hatte. Der mit einem Selbstverständnis diese Liga aufgeräumt, bis auf das Schalke Auswärtsspiel, das war schlimm. Boah.
Elversberg zu Hause?
Ja, Gott, ja.
Magdeburg aber Schalke, auswärts?
Nee, Magdeburg auswärts fand ich nicht so schlimm wie Schalke auswärts. Schalke auswärts war wirklich für mich der unangenehme Tiefpunkt der Saison. Muss ich mal so sehen. Magdeburg war einfach besser. So, bums. Ja, ganz einfach. Aber Schalke auswärts war, da waren wir zu sehr mit uns selbst beschäftigt irgendwie. Auch die Verletzung von Smith und so. Das war alles Grütze.
Da war der Kakao da mal nicht so lecker.
Nee, aber sonst war es der leckere Kakao. Ja, der leckerste.
Sehr gut. Dann wäre jetzt noch die Frage an Michael, waren wir denn auch so unangenehm, wie du dir das erhofft hast? Du wolltest, dass wir dieses unangenehme Geräusch von Kreide auf der Tafel sind, wenn da der Fingernagel so ein bisschen mitkratzt. War das in vielen Spielen zu sehen, deiner Ansicht nach?
Ja, kann man ganz, ganz klar so sagen. Also wir waren in 30 von 34 Spielen, waren wir überlegen. So, auch wenn wir da nicht immer gewonnen haben. Aber wir haben halt jeden Gegner, wenn nicht einmal, sogar zweimal pro Saison, vor ganz große Aufgaben gestellt. Und ich glaube, viele waren auch von unserer dominanten Spielweise genervt. Und da waren wir schon dieses unangenehme Geräusch auf der Tafel auf jeden Fall.
Ich meine, du hast das ja auch, wenn du Derby-Folgen gerade gemacht hast, selber dann auch irgendwie angesprochen oder wenn wir im Vorfeld verteilt haben, dass du die gerne machen möchtest, gerade als es wieder zu Derbys kam, dann schwang bei dir immer so durch, dass es so auch in der Historie, man war eigentlich immer dem HSV unterlegen und jetzt ist man das erste Mal überhaupt in der Geschichte, steht man nicht nur in der Tabelle vor dem Stadtnachbarn, sondern spielt sogar eine Liga höher. Das muss ja für dich nochmal irgendwie auch einen besonderen Stellenwert haben.
Ja, klar. Also wir haben jetzt nur einen Punkt geholt, aber trotzdem so dieses auf Augenhöhe und vielleicht sogar ein bisschen drüber sozusagen diese letzte Saison, das war schon ganz schön cool irgendwie. So, stell dir mal vor, ich hätte diese Gespräche vor 15 Jahren oder so führen müssen. Das wäre eine ganz andere Geschichte gewesen und heute ist das halt so ein ganz anderer Schnack und wie gesagt, auf Augenhöhe, wenn nicht höher. Also im Nachhinein kann man das schon sagen, dass das ja auch höher ist. Und insofern war das jetzt, habe ich mich auch ein bisschen gefreut, obwohl es nur einen Punkt gab, beide Gespräche oder alle vier Gespräche machen zu dürfen, weil das halt in dieser Saison einfach das, ja, weil wir einfach so gut waren, war das jetzt für mich auch überhaupt nicht schlimm.
Nö, ich denke da, das können alle unterschreiben soweit. Können wir vielleicht noch die Frage an die anderen beiden einstreuen. Luca, wirst du das Derby vermissen oder ist das schon okay so, dass wir jetzt eine Etage drüber spielen sozusagen?
Also ich möchte es mal so formulieren, ich, also der eine oder andere Hörer da draußen, der mich auch kennt, weiß, wie sehr nah ich dem Fußball in Brasilien verbunden bin. Dort, wo Derbys quasi an Normalität sind und gefühlt, also je nachdem, nach Fußballsystem kann man wirklich, keine Ahnung, 5, 6, 7 Derbys in einem Kalenderjahr haben. Und auf dem einen Blick kann man dann sagen, ja, das ist doch viel zu viel. Auf der anderen Seite, wenn es halt soweit ist, dann hat man mega Bock drauf, wenn man gewonnen hat, dann ist es umso geiler. Deswegen verstehe ich beide Seiten. Ich so alle halbe Jahr so ein Kitzel so zum Derby und so eine Vorfreude. Also fand ich schon cool. Jetzt aber in diesen Genuss zu kommen, dass wir kein Derby haben, aber wir in Liga 1 sind, ach, das, dann nehme ich doch das ein oder zwei oder wie viel auch immer Jahren kein Derby gerne mit Kusshand entgegen.
Okay, also in der Konstellation ist das okay für dich. Und ich meine, es gibt ja auch immer noch diesen DFB-Pokal, der ja hoffentlich, je nachdem, wie man in Halle abschneidet, länger dauert als die erste Runde. Kasche, wie ist es bei dir? Derby muss eigentlich oder ist auch okay, wenn es mal nicht ist?
Ich bin da, glaube ich, auf Lukas Seite. Ich bin auch einfach nur glücklich darüber, dass wir in eine Liga drüber stehen und dass wir uns jetzt nicht mit einem Zweitligisten mehr vergleichen
aber müssen. Auch die Spielpläne, ne, die Anpassung, also sich gedanklich in so einen Spielplan reinzudenken, das ist wieder komplett anders als die Spielpläne. Ich muss auch kurz mal erzählen, ich saß im Büro und übrigens muss ich Tim aus Düsseldorf grüßen, wegen seiner Interaktionen werden mir manchmal Fortuna Düsseldorf Sachen in meine Twitter-Timeline gespült. Übrigens, das ist ganz, ganz schlecht. Auf jeden Fall wurden die ersten beiden Spieltage fest terminiert. Und ich bin dann sofort dann in diese schöne Kicker-App gegangen und dann habe dann unsere Termine rausgesucht und dann ist mir eingefallen, ach nee, das ist ja zweite Liga. Stimmt ja. Wir haben noch ein bisschen vor uns.
Das ging mir ähnlich, als irgendwie eine Arbeitskollegin sagte, ja hier, kann jetzt schon demnächst die ersten Tickets kaufen und sowas. Und dann dachte ich, ja okay, oder das ist alles schon irgendwie geplant, wo ich dachte, ja, ihr fangt ja in 3 Wochen auch schon an. Das war mir jetzt irgendwie so dann irgendwie auch gar nicht bewusst, dass das jetzt alles so in der Wahrnehmung wieder sich ganz anders anfühlen wird und man da irgendwie, also ich werde das trotzdem verfolgen, so wie ich auch, als wir Zweitligist waren und der HSV in der ersten Liga gespielt hat, immer geguckt habe, was sie da so fabrizieren und eigentlich man ja irgendwie, bevor sie dann wirklich runterkamen, von Jahr zu Jahr gehofft hat, dass es jetzt endlich mal soweit sein müsste, wird man jetzt schon gucken, wie die das so anstellen und ob dann wirklich der Aufstieg dann endlich mal passieren wird. Aber klar, der Fokus liegt nicht nur heute Abend hier, sondern auch allgemein natürlich auf der ersten Liga und wenn die Leute das hier hören, haben sie ja auch schon die ganzen Segmente zu den anderen Vereinen gehört und sind sicherlich auch hyped, wie das so laufen wird. Und dann können wir doch direkt mal zum Ausblick kommen und uns als erstes die Frage stellen, Michael, worauf freust du dich denn am meisten bei dieser Reise durch die Bundesliga, die ja zumindest für den Millerton als Projekt eine Premiere ist, für dich natürlich nicht. Du hast schon den einen oder anderen Aufstieg und Abstieg mitgemacht, aber ja, worauf freust du dich?
Ja, also generell freue ich mich darüber, uns mit den stärksten Mannschaften des Landes einfach zu messen auf sportlicher Ebene. Und um nochmal drauf anzuschließen von deiner Frage von eben dann Kasche und dann Luca, also ich freue mich auch mal irgendwie ohne Derby auszukommen und ohne 2 Spiele gegen Rostock und sowas. Also mal auf der Seite mal eine entspannte Saison zu haben und lieber die Spannung aus den Spielen an sich zu ziehen. Da habe ich total Lust drauf. Und natürlich habe ich Bock drauf, irgendwie Mannschaften, die international spielen nächste Saison, irgendwie Punkte zu klauen, die wiederum für uns wichtig sind, dass wir nicht absteigen. So, darauf habe ich am meisten Bock, irgendwie den Großen da irgendwie die Suppe zu versalzen. Und natürlich auch mal wieder in Stadien zu kommen, wo man lange nicht war oder die mittlerweile umgebaut sind und sich das mal wieder anzugucken, obwohl ich ja wahrscheinlich auch wie immer, die meisten wissen das ja gar nicht so oft auswärts fahre, aber so da wird schon so 3, 4 werden schon mit dabei sein.
Okay, und mit den Vereinen, die international spielen, meinst du wahrscheinlich nicht Heidenheim, aber
doch. Auch? Nein, klar, muss man ja, also das ist ja die Frage, wie die sich qualifizieren und so und höchst verdient, was sie da gemacht haben irgendwie letzte Saison, also Chapeau, wenn wir dafür irgendwie so eine gewisse Art Blaupause oder sie für uns eine gewisse Art von Blaupause sein könnten, würde ich das mit Kusshand nehmen und sofort unterschreiben.
Diese Hype ist ja noch erst schuld, dass wir Sonntag 15:30 gegen die spielen, ey.
Das stimmt. Das ist natürlich wirklich also richtig bitter, irgendwie, dass wir am 5. Spieltag und dann auch noch auswärts das erste Samstags um 15:30 Spiel haben. Da habt ihr wahrscheinlich auch alle ein bisschen blöd geguckt, genau wie ich, als das jetzt terminiert worden ist.
Aber sowas von.
Ihr müsst mich kurz, aber wo seid ihr jetzt gerade?
Wir sprachen gerade über die Terminierung der ersten 5 Spieltage. Da gibt's keine 15:30 Spiele, deswegen sind wir doch aufgestiegen, damit wir samstags um 15:30 spielen können.
Ach so, jetzt habt ihr mich wieder. Okay. Dann gibt es denn irgendein Stadion, wo du auf jeden Fall hinfahren möchtest, wo du lange nicht warst, wo du auf jeden Fall hin möchtest?
Naja, ich habe mir das schon so ein bisschen auch nördlich eingerichtet. Wir haben ja schon so ein bisschen die Spiele verteilt vor 2 Wochen, vor 3 Wochen. Ich werde wahrscheinlich eher so im norddeutschen Raum bleiben. Aber ja, sowas wie Bayern oder so, wenn es da eine Möglichkeit gibt, da an die Karten zu kommen, würde ich da natürlich auch gerne mal wieder hinfahren wahrscheinlich. Das neue Stadion kenne ich auch gar nicht. So, also ja.
Stimmt, das war ja auch Kasches Wunsch, dass man in der Allianz Arena spielt.
Stimmt, ich erinnere mich.
Ganz genau.
Ja, wo ich dich gerade schon erwähnt habe, Kasche, wie sieht es denn bei dir aus? Worauf freust du dich am meisten in der Bundesliga?
Ja, also wie ich letzte Saison schon sagte, Allianz Arena spielen, auf jeden Fall. Nee, aber was ich jetzt so von Fanseiten, worauf ich mich ein bisschen freue, ist so Eintracht Frankfurt, die mega laut sind, Stuttgart. Zwar nicht alles die angenehmsten Kurven, aber ich bin froh, in solche Stadien fahren zu können jetzt. Was ich so ein bisschen halte ich es aber auch mit Sandras Aussage, die in diesem, ihr habt ja sicherlich alle schon diesen Aufstiegsfilm gesehen. Da hat sie ja geschrieben, und Mike hat das heute auch nochmal in der Lage. Heute, also ihr müsst dann in die Lage vom, was ist das, 22. Juli gucken, hat das ja reingeschrieben. Wenn man sich anguckt, wer momentan in der ersten Bundesliga spielt, ist wahrscheinlich jeder Club, der ein bisschen Fan-Dasein und Tradition mitbringt, eine Bereicherung. Wir sehen gerade viele fannahe Vereine und Vereine mit Partizipation in der zweiten Liga spielen. In der ersten Liga passiert diesbezüglich eher wenig. Und das ist halt auch der Wermutstropfen, so ein bisschen für unseren Trip in die erste Liga, finde ich. Weil ich habe irgendwie Hoffenheim, Leipzig, auch, naja, Wolfsburg möchte ich auch nicht hinfahren. Aber es gibt bestimmt einfach Auswärtsfahrten, die ich auf jeden Fall machen werde. Die erste wird sein Augsburg, sonntags 15.30 Uhr für die Gäste, die aus Gästinnen und Gäste, die aus Hamburg anreisen. Ne, Luca und ich hatten das ja gerade eben schon, das wird eine lange Auswärtsfahrt für euch, tut mir jetzt schon leid. Ja. Montag fast einen Tag Urlaub einreichen, wenn es schlecht
läuft. Oder wenn man Nacht durchfährt, um 5 ist man wieder in Hamburg und dann schnell duschen, dann ab zur Arbeit.
Ja, das geht natürlich dann auch. Ja, aber nee, da sind schon einige Sachen, wo ich mich drauf freue. Auch Allianz Arena möchte ich auch unbedingt, war ich auch noch nie, muss ich sagen. Will ich auch auf jeden Fall nochmal hin. Stuttgart interessiert mich auf jeden Fall, das Stadion. Dortmund, ja, ich kann diesem ganzen Hype um das Stadion einfach nichts abgewinnen. Ich war da so oft schon und ich finde es zwar laut, aber fand ich jetzt nicht besonders aufregend.
Jo, sehe ich auch so.
Das ist lustig, weil ich direkt vor unserer Aufnahme noch mit Nicole Semmer von Borussia Dortmund gesprochen habe, dass man ja da auch so ein bisschen, ne, da ging es so ein bisschen um die Erwartungshaltung, dass du wahrscheinlich auch einfach ins Stadion gehst oder viele da zumindest hingehen und sich denken, ah, diese gelbe Wand, das muss ja mega sein. Und wenn es dann aber einfach ein nieseliger November Nachmittag ist und das Spiel auch nicht viel hergibt, dann ist die Erwartungshaltung vielleicht auch ein bisschen fehl am Platze. Aber ja, wir wollen nicht über Dortmund reden, sondern über uns. Und Luca, du hast am Anfang beim Housekeeping schon gesagt, für dich wird's gezwungenermaßen ist das falsche Wort, aber aus persönlichen Gründen jetzt nicht so viele Auswärtsfahrten geben, aber du wirst ja wahrscheinlich zumindest ein paar Heimspiele mitbekommen können. Und du warst ja von uns Vieren auch immer jemand, der sich sehr mit der gegnerischen Fanszene beschäftigt hat. Als Beispiel die sehr episch-historische Folge zu Greuther Fürth, wo es da um die Fanszene ging. Auf welche Fanszene freust du dich denn, sie am Millerntor zu empfangen oder auf welche gar nicht?
Also erstmal so große Vereine, und ich meine jetzt große Vereine, wie zum Beispiel jetzt die permanent in international spielen, also Borussia Dortmund und Bayern München, wenn die zu uns kommen, dann freut man sich natürlich drauf. Natürlich sowas wie die Cannstatter Kurve in Stuttgart, die ist schon sehr gewaltig, der ist schon auch sehr, sehr beeindruckend. Also Kasche, wenn du hinfährst, also kann ich nur empfehlen, das ist sehr, sehr beeindruckend, auch wenn man von gegenüber rüberschaut.
Ich hörte davon. Ja.
Also das ist doch das, was Kasche auch vorhin kurz gesagt hat. Also du hast ja jetzt das Problem, aber dass solche Vereine so wie Schalke, auch jetzt unser Stadtnachbarn von mir aus, die jetzt in der zweiten Liga spielen, aber solche Vereine wie jetzt, ja, obwohl es nicht immer die Schuld von Heidenheim und Kiel ist, dass jetzt Schalke und HSV in der zweiten Liga spielen. Das ist jetzt deren Problem und nicht von Kiel und so. Gerade auch so die großen Vereine, sagen wir mal so Stuttgart, Dortmund, Bayern, die sind für mich interessant. Frankfurt sowieso, also bin ich auch sehr interessiert, was die da mitbringen werden und wie sie auftreten werden. Und natürlich sowieso Werder Bremen, freue ich mich schon, dass da zwei sehr, sehr, sehr tolle Spiele vor uns stehen, wo, also wirklich, also auch in der zweiten Liga, das waren wirklich mal in eine Stadt zu fahren, wo du wirklich komplett frei deinen Schal tragen kannst, wo du in jeder Ecke freundlich begrüßt wirst, wo du wie ein Freund behandelt wirst oder wie eine Freundin, aber wo du halt weißt, dass halt zwei Vereine gegenüberstehen, die einfach sich die Hand reichen und wirklich Freunde sind, seit, glaube ich, seit knapp 2 Jahrzehnten oder so, auch für die Fanlandschaften. Also da freue ich mich sehr, sehr drauf. Ich bin letzte Saison...
Und auf den neuen Auswärtsblock.
Ne? Genau, und neuer Auswärtsblock. Genau. Und ja. Ich werde, je nachdem, wie es bei mir familiär planbar ist, also einige, ich versuche auch ein, zwei Spiele auswärts mitzunehmen, aber heim auch ein bisschen sowieso. Und es ist auch witzig, dass ich jetzt ein Stadion, dass es ein Stadion gibt, das in Bremen, das drei verschiedene Gästeblöcke hatte. Wenn ihr das alte Wederstadion kennt, jetzt diesen Gästeblock von der letzten Saison und jetzt diesen neuen, also ist schon sehr, sehr interessant, was sich da immer dahin zimmern. Und ich aber auch nicht vorher überlegt haben, wie scheiße der Gästeblock da unterm Dach ist. Also Leute. Aber sonst in der ersten Liga, also Freiburg fand ich, also hätte ich sehr, sehr gerne mitgemacht. Also Freiburg, also tolle Fahrt, tolle Stadt, tolle Leute. Falls die unsere Kollegen.
Mittlerweile auch neues Stadion, ne?
Auch neues Stadion.
Und eine bessere Gästekurve, sicherlich. Im Gegensatz zu dem alten Verschlag, muss man ja sagen.
Genau, also auch die Leute da sind mega entspannt, die Freiburger dort, also die Freiburg-Fans. Auch neue Podcast-Kollegen kennengelernt, Sportcast Freiburg. Auch sehr, sehr cool und sehr, sehr entspannt, sehr korrekt. Sonst, ja, natürlich. Also, ja, doch, das ist so. Also ich bin sehr, sehr, also die Hälfte bin ich schon sehr, sehr gespannt, was die mitbringen oder was die präsentieren werden, weil deren Ruf denen vorauseilt.
Ding Dong, Werbung. In den Stadien der Bundesliga gibt es die unterschiedlichsten Biere. So auch bei unserem Partner, der Kervida Kreativbrauerei aus Hamburg. Ob Lager, Pale Ale, Stout, Porter oder Helles, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Und das mit oder ohne Alkohol. Schaut doch einfach mal auf kervida.bier, Bier in der englischen Schreibweise, vorbei und macht euch selbst ein Bild. Kervida und das Team des VDS-NDS wünschen euch eine tolle Saison. Und denkt bitte daran, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende.
Ja gut, ich glaube, Eintracht Frankfurt hatten wir ja irgendwie von ein paar Jahren zumindest im Pokal bei uns zu Gast. In der zweiten Runde müsste das gewesen sein. Aber ja, klar, also es gibt natürlich Fanszenen, wo man sich denkt, okay, wenn die kommen, dann werden die schon einiges mitbringen. Und welche, wo man denkt, okay, da wird wahrscheinlich dieser versetzbare Zaun von der Nord wieder ein Stück Richtung Gästeblock wandern, damit mehr Heimfans in die Nordkurve passen. Aber gut, wird man dann sehen. Vielleicht überraschen uns einige Vereine ja auch.
Vielleicht aber nicht so, glaube ich, weil das hatten wir auch vor ein paar Tagen mal herumgesponnen. Also St. Pauli in der ersten Liga, ob das so wird wie wir damals in der zweiten Liga. Also wenn das erste Mal St. Pauli ist, war ja Heidenheim damals genauso. Ich glaube 2014 oder 15 war deren erste Saison mit uns. Die haben den Gästeblock ja voll gemacht, komplett mit 3.500 Leuten. Also die waren zwar voll, voll, voll. Und danach hat es aber so abgeebbt. Und weil das so Normalität und Routine wurde, dass man nach Hamburg fährt, ach, wieder nach Hamburg, ja, wieder meinetwegen Wochenende, wieder, ach nee, schon wieder Hamburg, dann fährt man meinetwegen auch mal nicht. Genauso wie wir zum Beispiel, keine Ahnung. Also ich glaube, dass ihr gar keinen kennt, also doch, ich kenne sogar ein, zwei, ob man das gut oder nicht ist, wenn man, die jetzt 10-mal in Sandhausen waren, in den letzten 10 Jahren. Also ich kann mir vorstellen, dass man auch keinen Bock hat, dann nach Hamburg zu fahren, also wieder nach Hamburg zu fahren. Und genauso kann ich mir vorstellen, dass jeder Verein, gerade erste Liga Hamburg, St. Pauli, also Dortmund weiß, glaube ich, seit 7 Jahren nicht mehr beim HSV, also gegen HSV oder gegen St. Pauli zugange. Augsburg weiß ich nicht. Leverkusen ist auch so eine scheiß Fanszene, Entschuldigung, aber Gladbach auch, aber Stuttgart und sowas, also die haben auch Bock auf sowas. So, ich glaube, dass das dann so wird, dass die definitiv alles voll machen werden.
Ja gut, klar. Also ich habe auch mit ein paar Fans jetzt schon gesprochen. Also viele sagen natürlich, ach, endlich wieder nach Hamburg. Und habe auch vom einen oder anderen, ich muss ja keine Namen nennen, aber gehört, dass ja sie auch ganz froh waren, dass es uns getroffen hat oder dass wir es geschafft haben und die anderen nicht. Wobei manche auch gesagt haben, sie hätten auch beides genommen. Aber ja, so Hamburg als Auswärtsstadt ist natürlich für viele Fans irgendwie von anderen Vereinen reizvoll, so, und da kannst du natürlich auch kannst ein Wochenende verbringen, kannst einfach, egal wann das Spiel terminiert ist, kommst du einfach freitags, nachmittags, abends schon an und verbringst dann einfach hier ein gutes Wochenende und nebenbei ist noch ein bisschen Fußball. Das denke ich schon, dass das für einige reizvoll ist, zumal man sich ja jetzt, also Dortmund ist noch gar nicht so lange her, wir sind ja erst, wobei da waren nicht viele Fans dabei, das zugegeben. Aber wir sind ja vor ein paar Jahren erst im Pokal gegen die weitergekommen. Aber ich denke, viele werden schon länger nicht mehr hier gewesen sein oder bei uns gewesen sein. Und man muss ja auch einfach bedenken, wie gesagt, im Ligabetrieb ist man mit einem Großteil der Vereine vor 13 Jahren das letzte Mal aufeinander getroffen. Und das ist ja einfach eine ganz,
ganze Fangeneration eigentlich, die da noch herangewachsen ist in der Zwischenzeit. Und ja, da werden sicherlich einige bei sein, die noch nie am Millerntor waren, weil sie einfach damals noch zu klein waren vielleicht und jetzt da richtig Bock drauf haben, dass es wieder nach Hamburg geht und dann zu St. Pauli.
Aber generell auch bei uns, also wenn man sich mal das überlegt, du hast eine komplett neue Fangeneration, du hast auch eine ganz, also viele junge Leute in der Südkurve, auch zum Beispiel die Gios, also die Nachwuchsgruppe von USP auch, alles jüngere Leute sind. Und wenn du Leute hast, die seit 10 Jahren zu St. Pauli gehen und seit 10 Jahren in zweite Liga spielen und das jetzt das krasse Highlight ist, in der ersten Liga also das ist für die ein ganz anderes Ding. Also das gönne ich den jüngeren Leuten auch, die jetzt seit 10 Jahren dabei sind, oder Leute, nicht unbedingt jüngere Leute, aber generell, es gibt da Leute, die seit 5 Jahren Fan von uns sind, warum auch immer, also kann halt, ist halt so, und dann jetzt sich freuen, erst Liga zu spielen, und denen gönne ich das halt auch. Und ich weiß nicht, könnt ihr gerne mal, würde ich mal interessieren, wie euer Gefühl dazu war. Wir hatten auch, also ich habe mich zwar auch gefreut, aufzusteigen, aber das ist nicht das Gleiche wie das allererste Mal richtig aufzusteigen. Also das Gefühl war ein anderes. Für mich war das eher wie eine Erleichterung, ein Relief. Wisst ihr? Gegen Osnabrück war ich glücklich, aber ich war erleichtert, dass wir es endlich geschafft haben, nach so langer Zeit. Also da fand ich auch viel geiler und viel emotionaler dieses 2:1 von Sinani in Wiesbaden. Das fand ich viel krasser zum Ausrasten als dann Osnabrück. Du hast auch Leute, die ganzen Jüngeren, die auch ein paar haben auch geweint, habe ich gesehen, aber weil dies wirklich deren Traum war, ist, in der ersten Liga zu spielen. Das hatte ich das Gefühl so nicht. Für mich war es wirklich eher wirklich eine, ja, so quasi wieder, ich sag mal, jetzt kann ich auch mit 30 sagen, wie der alte Mann in seinen Sitz zurücklehnen und gemütlich nicken kann mit, ja, geschafft.
Ja gut, also wer meinen Artikel im Blog gelesen hat, das ist ja für mich auch wenn ich noch über 30 bin, auch mein erster Aufstieg wirklich als jemand, der das aktiv mitverfolgt. Dabei habt ihr ganz andere Geschichten zu erzählen. Von daher geht die Frage wahrscheinlich eher an Kasche und Michael. Und dann würde ich, weil wir ihn ja schon länger nicht gehört haben, erstmal Michael fragen, war das jetzt ein anderer Aufstieg oder war der irgendwie auch besonders, weil es eben so lange her war?
Also ich konnte mich daran lange gewöhnen in der Saison, sozusagen, dass das da in diesen Aufstieg münden wird. Klar, wir hatten dann halt so ein bisschen Rücksetzer, wie man so schön sagt, zum Ende hin. Aber eigentlich war alles dafür vorbereitet, eigentlich finde ich schon gefühlt ab dem, weiß ich nicht, 8. Spieltag, dass das da in diesen Aufstieg münden wird. Und trotzdem war es nochmal dann doch eine Erleichterung gegen Osnabrück, weil wir ja, wie gesagt, am Ende so ein bisschen Stottern geraten sind, das Ganze, und dann diese Derby-Auswärtsniederlage, dieses 0-1 hatten, man weiß immer nicht, aber eigentlich auch von den Werten her, Osnabrück war abgestiegen, das war alles vorbereitet, also ja, ich weiß nicht, mein erster richtiger Aufstieg im Stadion war 95, das war dieser Platzsturm damals gegen Homburg, und gut, das ist auch immer ein bisschen schwer zu vergleichen, weil man auch natürlich auch noch viel jünger war irgendwie, und sicherlich habe ich das damals anders wahrgenommen, so, da gab es auch direkt nach dem Spiel eine Aufstiegsfeier, das ist ja nicht so wie heute, dass sich das über 2 Wochen irgendwie alles zieht, und das gipfelte alles in diesem Tag, das war bestimmt nochmal, ja, auf jeden Fall Besonderes, und aber ansonsten, war es schon eine große Erleichterung, und dass wir es einfach geschafft haben, weil das war auch wirklich jetzt verdient nach diesen 2 Jahren irgendwie, die wir jetzt gemacht haben, diese ganze Entwicklung der Mannschaft, das war jetzt einfach wirklich einfach sowas von überfällig, und insofern habe ich mich sehr gefreut.
Ja, dann geht die Frage auch noch an Kasche, um dann auch diesen Rückblick, den kurzen Exkurs in den Rückblick abzuschließen, und dann kannst du ja direkt auch nochmal beantworten, bei aller Freude und auf verschiedene Fanszenen, auf verschiedene Stadien, welche Bedenken hast du, wenn wir jetzt auf die Bundesliga-Saison gucken?
Ich bin da auch so ein bisschen, auch da bin ich ein bisschen mehr bei Luca und auch bei Michael, dieses Aufstieg, ich habe mich gefreut, dass wir aufgestiegen sind, aber bei mir hat das jetzt eine Komponente, ich bin ja nicht mehr in Hamburg und konnte halt kaum, oder ich habe letzte Saison, das ist eine der ersten Saisons, die ich, seit ich eine Dauerkarte habe oder ein alter Mann und so, die ich nicht ein einziges Spiel im Stadion verbracht habe. So, was mich total genervt hat, aber es ging halt einfach auch familiär nicht und ich bin irgendwie 550 Kilometer weiter entfernt und habe den Aufstieg quasi nur dann miterlebt, wenn ich auswärts im Stadion war. Also mehr oder weniger so. Also dieses ganze Zittern. Und für mich war dann dadurch eher diese Meisterfeier, die ich dann, oder die die errungene Meisterschaft durch das Tor von Sinani in Wiesbaden, wo ich das ja quasi vor meiner Haustür war, mit anschließendem auf dem Platz und strömenden Regen. Und wir haben uns ja auch noch nachher noch getroffen, Yannick. Das war für mich dann eher erste Silberware, so, ne? Außer OZ-Pokal. Und OZ-Pokal zählt nicht. Nur so ein bisschen. Und da war das, dass das erste Mal ein Titel gewonnen wurde. Das fand ich mega. Und ich habe mich so dolle gefreut. Aber jetzt kommen wir dann zu den Bedenken. Oh, das ist halt so blöd, wenn man von so einer Hochphase in so eine Bedenkenträger reinkommt. Ich glaube, dass wir nicht auf unser, dass unser Spielsystem jetzt nicht, also ich finde es erstens sehr schade, dass Hürzler nicht mehr da ist, weil aber da gerade können wir jetzt nichts dran ändern. Ich habe wirklich Bedenken deshalb, dass der Ball für uns zu schnell sein könnte. Weil es geht da um Handlungsschnelligkeit, Reaktionsschnelligkeit, Tempo, Tempo, Tempo. Diese Intensität, die wir zwar letzte Saison gezeigt haben, aber die in der ersten Liga, ich würde mal sagen, 10-15% höher ist, ob unser Kader das abrufen kann. Dieses immer alle on die ganze Zeit on fire sind. Ich habe letztens einen Podcast gehört von einem, das war ein Drittligaspieler, der sagte, er hat ein Vorbereitungsspiel gegen Heidenheim gehabt letztes Jahr und die waren 90 Minuten voller Intensität, nur Sprints, nur an Mann, immer dran. Das haben die zwar in der zweiten Liga auch gezeigt, da meine ich, aber das ist das, auf was wir uns reinstellen müssen, dass die Leute uns stressen werden, dass die Qualität eine höhere ist in der Handlung, in der Reaktion, im Tempo. Taktisch müssen wir uns da sicherlich nichts verstecken und dafür hat Alexander Blessin ja, das hat er ja in Belgien bewiesen, dass er aus einer Mannschaft halt auch einen Titelanwärter formen kann, jetzt nicht so hoch gesteckt, die jetzt vielleicht nicht so die höchst gesteckten Ziele hatte, aber ich glaube, das wird echt eine andere Nummer werden, dieses Tempo und die Reaktion und Handlungsfähigkeit. Und da habe ich ein bisschen Bedenken, ob das unser Kader abbilden kann am Ende.
Ja, das irgendwie, ich glaube, Max vom Rasenfunk hat das mal gesagt, wenn er mal zweite Liga guckt. Ich meine, der hat ja genug damit zu tun, die ersten beiden Ligen sowohl männlich als auch weiblich zu gucken und was er noch so alles macht. Aber sagt er, wenn er mal zweite Liga guckt, dann ist das alles so ein bisschen wie auf Geschwindigkeit auf 0,5 oder 0,75 gestellt. Das ist alles halt ein Ticken langsamer. Also von daher, ja. Stimme ich dir zu, genau. Und wir hatten es ja auch im kurzen Vorgespräch hier, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, dass man sich jetzt gerade mehr aufs gegen den Ball arbeiten fokussiert hat, was sicherlich auch erstmal gut ist, weil man sicherlich, was ja natürlich auch jetzt wieder eine neue Rolle sein wird, man ist wieder der Underdog, das war man jetzt große Teile der vergangenen Saison nicht und vielleicht auch die Saison davor in vielen Spielen nicht, das ist man jetzt auf jeden Fall wieder, vielleicht zusammen mit Mitaufsteiger Kiel und ja, Heidenheim würde ich damit reinziehen durch die Dreifachbelastung, die sie jetzt haben, weil einfach die halbe erste Liga jetzt international spielt. Aber da können wir ja vielleicht noch später ein bisschen kurz drauf kommen. Ja, sonst hast du ja zumindest ein bisschen Zuversicht reingebracht, dass du denkst, dass wir taktisch ganz gut aufgestellt sind oder da zumindest mithalten können. Michael, wie ist es denn bei dir? Wo hast du Bedenken? Was macht dich zuversichtlich?
Ja, also generell auch bei mir ist es die Geschwindigkeit tatsächlich, wo ich auch denke, dass das vielleicht Manko sein könnte, da dem folgt, dass der Kader eventuell nicht breit genug ist, aber da komme ich gleich noch zu. Und ja, dass vielleicht einzelne Spieler dann doch nicht diese Entwicklung mitmachen können, diesen Sprung von der zweiten in die erste Liga. Also wir haben natürlich gesehen, dass der Stamm der Mannschaft sich auch in der zweiten Liga weiterentwickelt hat. Insofern sind die Chancen schon groß, dass sie das auch in der ersten Liga zeigen. Aber sicherlich wird es auch immer wie immer den einen oder anderen geben, der das nicht schafft in der Intensität. Und was mich aber dann zuversichtlich macht, ist, dass wir halt eine eingespielte Mannschaft sind, dass wir ein sehr intaktes und starkes Umfeld generell im Verein haben und auch dieses Vertrauen in Andreas Bornemann, der immer in der Lage ist, so die Mannschaft noch zu verstärken, das wird er auch tun. Und wenn es am dritten Spieltag ist, ich erinnere mich noch daran, dass er damals Marcel Hartl im Derby irgendwie am dritten Spieltag aus dem Hut gezaubert hat. Das kann er halt richtig gut, weil er halt bis zum Schluss pokert, möglichst gute Preise erzielen will, also gute Ablösesummen, die nicht zu hoch sind. Und ich habe das Gefühl, das Scouting-System passt bei uns wunderbar. Und ja, das ist halt meine große Zuversicht, die ich nehme, dass der Kader noch dementsprechend auch verstärkt wird. Also, wie gesagt, das kann alles noch dauern und so weiter, aber es wird kommen. Und ja, das ist es im Prinzip so, meine Bedenken, meine Zuversicht, die ich hier ausstrahlen möchte.
Okay, also in Bornemann we trust.
Ja, muss man wirklich so sagen. Als Einzige, wo er halt jetzt, sage ich mal, also ich habe jetzt keine Zahlen oder so, aber von der Quote her nicht richtig gut war, seitdem er bei uns ist im Sturm tatsächlich, während er halt auf Torhüterposition, Abwehr, Mittelfeld und so wirklich, also glaube ich, herausragende Quoten hat, wenn man das mal alles zusammenrechnet, wer da alles durchgestartet ist bei ihm. Jetzt würde ich mich freuen, wenn vielleicht mal die Quote im Sturm einfach sich verbessert bei ihm tatsächlich. Also, dass wir den Stürmer finden, den Alex Bessin in seiner taktischen Formation gut unterbringen kann, den er haben will und vielleicht sogar sein Wunschstürmer ist. Genau.
Ja, wobei, also, was ich jetzt bisher so gelernt habe, der will ja mit zwei Stürmern spielen. Das heißt, du würdest einen aus dem Bestand nehmen sozusagen und dann noch jemanden nebenstellen.
Ja, also genau, also das, was man so mitbekommt, spielt er ja gerne mit zwei Spitzen, aber auch mit einer. Also ist er ja durchaus auch, hat er mehrere Spielsysteme und so oder so, wenn du mit einer Spitze oder mit zwei Spitzen brauchst du halt, also das ist mir eigentlich relativ klar, will er diesen großgewachsenen Wandspieler halt haben, da im Zentrum, den er in beiden taktischen Formationen unterbringen kann. Und ich würde behaupten, dass halt weiterhin in einer Zweiersturm-Situation halt Eggestein um ihn herum kreist, um diesen Spieler X, der noch nicht da ist. Und solange er nicht da ist, wird das wahrscheinlich, und damit du das simulieren kannst, Andreas Albers halt ausfüllen. Ich glaube auch, das ist tatsächlich auch ein Grund, neben der, wie soll ich sagen, also der ist ja unfassbar sympathisch, ne, Andreas Albers. Egal, wo man den mitbekommt, in welchen Videos, der ist ja immer so ein netter Mensch einfach, finde ich. Und ich glaube, er ist total wichtig für die Mannschaft. Das hört man ja auch oft. Und er kommt dem nahe, den Stürmer, den Blessin noch sucht. Nur in dem Augenblick, wo er auch da ist, wird er halt dann erstmal auf die Bank gehen. Aber trotzdem war ein wichtiges Zeichen, da mit dem nochmal zu verlängern. Ja, er ist 34, ja, er war jetzt letzte Saison nicht wichtig, aber das kann alles noch passieren halt, ne?
Ja, und wenn das dann wirklich, also so schätze ich ihn ein, dass es jemand ist, der sich seiner Rolle sozusagen auch bewusst ist und dann vielleicht auch wirklich bewusst in die zweite Reihe tritt, weil er eben weiß, da kommt noch jemand. Ja, ich bin halt trotzdem da und kann Backup sein oder bin auch trotzdem eine Stütze für die Mannschaft, dann ist ja allen damit geholfen. Luca, hast du noch was zu ergänzen? Gibt es noch Punkte, wo du entweder Bedenken oder Zuversicht hast, die noch nicht erwähnt wurden?
Ja, also ich sag mal so, wir sind ja jetzt seit zwei Jahren knapp zwei unter Hürzeler gefahren. Wir haben uns an eine gewisse Spielweise gewöhnt. Wir wussten nach einiger Zeit, was wir erwarten konnten, wer wie wo spielt, wo aufgebaut und wohin geschoben wird und so, das wissen wir alles. Und jetzt halt mit Blessin, ich habe auch den Artikel gelesen, den Tim geschrieben hat, aber ich habe keine Ahnung, was wir am Ende des Tages dann präsentieren werden, der wirklich hart auf hart kommt. Also ich war auch in Malente beim Testspiel gegen den Bremer SV, also das war ja, zur Eröffnung, also als Einstieg in die Vorbereitung, also da hat man gemerkt, unsere Herren Bukalfa und so, die hatten alle Sommerferien und es war gut, dass alle nur ein Hefti gespielt haben. Das, was Michael eben gerade gesagt hat, mit eventuell ob dein Eggestein vorne drin ist, der ist halt mit knapp 1,80 dann, wenn Blessin dann sagt, er will immer lange Bälle spielen, und hast du einen mit 1,80 drin, ist, ob das die Höhe ist, die er sich vorstellt, dann auch keine Ahnung, dann Albers passt da perfekt rein. Ob da noch einer dazukommen muss, höchstwahrscheinlich. Was er dann machen wird, keine Ahnung. Ich kann mir auch gerade nichts vorstellen, wenn er seine neue Formation mitbringt und dann so das komplett auflöst, was wir gewohnt sind. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wo dann was mit Dapo und Zart und Scott Banks passieren wird, ob dann welche Rolle dann Sinani jetzt spielen wird oder wie heißt unsere Nummer, der andere Schwede, Erik Ahlstrand, der jetzt auch zum ersten Mal richtig gespielt hat für die erste Herrenmannschaft. Also ich weiß auch noch nichts, was mich da erwartet. Also ich habe gar keine Ahnung, was mich da erwarten wird.
Also man muss aber sagen, finde ich, wir haben alles, also das hat man gesehen unter Hürzeler, weil das war auch sehr, sehr, sehr anstrengend quasi, auch für den Kopf, was er hat spielen lassen permanent. Wir haben halt sehr spielintelligente Spieler, das darf man nicht vergessen. Insofern kann man denen durchaus auch zutrauen, wiederum mit ein, zwei neuen taktischen Ausrichtungen klarzukommen. Das traue ich da jedem zu von dem.
Ja, definitiv. Aber das ist halt die Bedenken so, ne? Wir hatten halt oft genug Trainer erlebt, also Trainer A kommt, lässt sein System spielen, das funktioniert einigermaßen, wird er trotzdem gefeuert, der Trainer B kommt und das komplette Gegenteil spielt halt defensiv gegen den Ball und auf einmal nur defensiv und will 0-0 halten, wir verlieren immer wieder 0-1 und dann klappt das wiederum nicht und dann sind wir auch sauer und unzufrieden, weil wir defensiven Scheißfußball spielen. Also keine Ahnung, also ich weiß es nicht. Also er ist bestimmt nicht zu Unrecht Trainer des Jahres in Belgien geworden. Nicht zu Unrecht hat er den Pokalsieg dort gewonnen. Nee, doch, Pokalsieg.
Ja,
Pokalsieg.
Pokalsieger gewonnen.
Also das, er wird schon sein
Vizemeister.
Genau, er wird schon seine Gründe gehabt haben, warum er so erfolgreich geworden ist. Ne? Also bin echt gespannt. Finde ich, ja. Also jetzt auch ohne Hartl noch dazu, der uns, der jetzt in die USA gehen musste, sag mal, spinnt er?
Ja, ich glaube, das Fass machen wir jetzt nicht noch auf. Ich finde, ich habe ganz viele richtige Sachen gesagt. Also was positiv festzuhalten ist, da bin ich ganz bei Michael, dass ein Großteil des Teams zusammengeblieben ist und dass die auch wirklich alle clevere, intelligente Spieler sind, die ja jetzt teilweise ein bisschen überrascht sind, dass Bissin anscheinend ein bisschen intensiver trainieren lässt als Hürzler, sagt Tana. Also wenn man so Conor Metcalf Glauben schenkt, das hat er sich wohl ein bisschen umgeguckt, als er aus dem Sommerurlaub kam und dann noch Bezug nimmt auf das, was du gesagt hast, Luca, also Testspiele nicht überbewerten, ne, dass das in Malente war ein lockeres Auflaufen. Ich glaube, da ging es auch ein bisschen darum, sich einmal den Fans noch zu zeigen,
genau.
Bevor man ins Trainingslager geht. Also ja, die Medien haben da teilweise geschrieben, dass man knapp an der Blamage vorbeigeschrammt ist.
Ja, übertreiben die auch immer wieder.
Ja, genau. Und der Bremer SV ist jetzt, glaube ich, das ist ja auch schon wieder ein Weilchen her. Ich glaube, die gehen jetzt sogar sehr, sehr bald wieder in den Ligabetrieb. Die
spielen nächstes Wochenende.
Genau. Die waren quasi 2 Wochen vorm Ligastart. Also genau, ähnlich wie jetzt auch zuletzt das 1:3 gegen Greuther Fürth. Was es eben selber gesagt, Luca.
Die haben auch die
Liga startet schon bald. Ja. Genau. Also von daher alles mal ganz in Ruhe und wie Michael sagt, da wird noch einiges kommen und Peter Nemeth als Co-Trainer ist ja immer noch da, auch wenn wir jetzt einen neuen Torwarttrainer haben, aber den kennt Bessin ja auch schon. Von daher.
Das schmerzt schon ein bisschen irgendwie so. Knob war echt, also diese Entwicklung, also das war schon wahnsinnig in den letzten beiden Jahren. Vor allen Dingen, wenn man immer noch vor Augen hat, wie Hein damals hat trainieren lassen. Also das ist alles so, das tut mir fast schon mehr weh als Hürzeler tatsächlich, dass der nicht mehr da ist. Und ich nicht einschätzen kann, wie der neue Torwarttrainer ist, aber da würde ich auch immer sagen, pro gewachsene Struktur, Bessin kennt ihn, das schlägt dann wiederum ganz viele andere Faktoren, ne?
Ja, und ganz ehrlich, das ist ähnlich wie bei Hürzeler, also wenn er da wirklich die Chance bekommt, dann auch Torwarttrainer in der Premier League zu werden, dann...
Das ist keine Frage.
Genau.
Das ist keine Frage. Trotzdem schmerzt das, finde ich halt so, weil wir uns da so auf so einem hohes Niveau begeben haben in den letzten beiden Jahren. Das hat man einfach wirklich gesehen und auch alle, die beim Training regelmäßig dabei waren, dass das halt so wirklich was ganz Außergewöhnliches ist. Und bei dem ist auch noch nicht lange, noch nicht Schluss, glaube ich, halt bei Brighton, glaube ich. So.
Gut, wir werden sehen, wie das ausgeht und ja, auch in Anbetracht der Zeit, die wir hier schon miteinander sprechen, würde ich so langsam Richtung Ausklang kommen und dann können wir vielleicht 2 Fragen miteinander verbinden und fangen mal bei Kasche an, weil wir den schon länger nicht mehr gehört haben. Erstmal die Frage, was glaubst du, welche Rolle wird der FC St. Pauli spielen in der kommenden Saison und welches Reiseutensil sollte er ins Gepäck packen, damit das auch funktioniert?
Ich glaube, wir pendeln uns so um den 12. Platz an. Das wäre mein Zielkorridor, den ich ausgemacht habe für uns.
Okay.
Ja, also es sind schlagbare Mannschaften da. Ich glaube, wir sind auf jeden Fall Konkurrenz für Union Berlin, Augsburg, Bochum, Heidenheim, Kiel, Mainz. Wenn ich jetzt sarkastisch wäre, würde ich auch noch Wolfsburg dazu nehmen, weil die auch eine Kacksaison letztes Jahr gespielt haben. Aber lasse ich erstmal, weil da wird jetzt garantiert gerade noch dagegen gearbeitet, dass das nicht mehr passiert. Aber so 12., 14. Platz fände ich optimal, finde ich total gut, lässt Luft nach oben und wir können uns weiter etablieren. Und weil ich das ja eben sagte, ne, dass die alle so ein bisschen schneller sind und alles ein bisschen mehr Tempo und alles, als Reiseutensil Sauerstoff zählt für alle, dass sie nach jedem Spiel runter müssen. Und ich hoffe, dass sie es aushalten. Also immer alles raushauen, noch mehr als in der zweiten Liga. Das, was Hürzeler damals gesagt hat, es geht kein Spiel unter 100%. Geht einfach nicht. Verlieren wir. Und das gilt in der ersten Liga genauso.
Wenn du mit 100% überhaupt auskommst und wahrscheinlich gibt es mittlerweile auch Sauerstoffzelte, die man praktisch zusammenklappen kann und die in jeden Reisekoffer passen.
So wie in der NFL, weißt du, da sitzen die ja dann auch immer auf den Bänken und
ich gucke keinen Football, aber ja, okay. Luca, was meinst du? Also welche Rolle spielen wir und was sollten wir einpacken, damit das auch irgendwie funktioniert nächstes Jahr oder nächste Saison?
Darf ich eine Verständnisfrage stellen mit, was meinst du mit wir? Meinst du die Mannschaft oder meinst du uns Fans?
Du meintest, wir sollten was einpacken, meinst du?
Ja, ja, ich meine, wir haben jetzt in der Hinrunde auswärts Freiburg, Hoffenheim, Augsburg und so, gleich innerhalb von den ersten paar Wochen. Also mein Reiseutensil wäre ein Nackenkissen gewesen, wollte ich Kasch auch empfehlen, gerade hier in dem Podcast, wenn das das Reiseutensil ist, was ich empfehlen kann für eine erfolgreiche Saison. Aber das ist, so habe ich die Frage aufgefasst, war das falsch?
Achso, ja. Du darfst die gerne so interpretieren, sicherlich, Yannick. Du gibst mir recht, wie er das möchte, oder?
Alles gut. Ich finde die Fansicht gar nicht schlecht, die damit reinzunehmen.
Genau, also Reiseutensil, also meine Ergänzung, das kam das, als Kasche meinte, was war das hier? Was war das nochmal? Atemzelt?
Sauerstoffzelt.
Sauerstoffzelt. Ja, Atemzelt, Sauerstoffzelt. Ja, was das gleiche, ihr beide synchron das zu sagen, war gerade großartig. In der Folge wird super. Da habe ich an Eistonne gedacht. Wirklich alles geben, ab in die Eistonne, erholen und dann nach Hause fahren. Dann alles geben. Also, und welche Rolle der FC St. Pauli in der Bundesliga spielen soll, also ein Appell an die Mannschaft, falls ihr das hören sollte. Also gebt alles für, also hoffentlich, ich gehe mit Kasche mit, dass wir uns einen Klassenerhaltplatz sichern werden. Da sind durchaus Mannschaften da, die auch letzte Saison nicht geglänzt haben in der ersten Bundesliga, wo wir auch, wenn wir an Intensität zunehmen und wenn Blessin sich der Lage bewusst ist und wenn alle sagen, das Training härter wird, weil es wird physischer, es wird schneller. Es merkt man auch immer wieder, wenn zum Beispiel Relegationsspiele sind und der Drittplatzierte der zweiten Liga auf den 16. der Erstliga trifft, wo man denkt, das ist doch eigentlich ein easy going, weil der aus der zweiten Liga hat gerade einen guten Lauf, die gewinnen ja die meisten Spiele, haben vielleicht verglichen dazu mehr gewonnen als als Erstligist, aber dann treffen die auf den Erstligisten und dann ist das auch wieder ein Weltunterschied. Hat auch einen Grund, warum Zweitligisten nicht hochkommen. Also, wenn Conor Metcalf quasi der Pressesprecher war für das Training, was Blessin macht, dann ist es hoffentlich, und ich klopfe auf Holz, dass wir eine, ich will sagen, mittelmäßige Rolle spielen, weil mittelmäßig heißt für mich Klassenerhalt, weil ich werde diese Saison wirklich fast kaum zum Zug kommen und ich möchte gerne ein zweites Jahr erste Liga und ein drittes und ein viertes und ein fünftes und dann mit meiner Tochter ins Stadion. Immer in die erste Liga und nie wieder absteigen.
Das ist auf jeden Fall ambitioniert. Also genau, also wir ergänzen die Eistonne für die Profis und das Nackenkissen für alle, die möglichst viele Auswärtsfahrten mitmachen wollen, beziehungsweise ne, wir haben ja auch viele, die von sonst woher ans Millerntor kommen. Da ist sicherlich auch die ein oder andere längere Fahrt dabei. Da kann es sicherlich nicht schaden, wenn man seinen Nacken dabei schont. Michael, was muss der FC St. Pauli einpacken? Und wenn du möchtest, kannst du auch noch überlegen, was du einpackst, wenn du jetzt auch ja diese Saison auch wieder ein paar Spiele mehr machst als sonst.
Ja, erstmal vielleicht generell nochmal zur Erwartungshaltung. Also bei mir wäre das so Platz 13 bis 15. Das wäre so, damit käme ich gut klar und dann am besten immer weit weg von den letzten drei Plätzen. Das wäre so meine Idealvorstellung. Ansonsten, ja, was würde ich mitnehmen? Ich würde erstmal so eine Kulturtasche, Kulturbeutel, Waschbeutel, das nennt man ja in verschiedenen Regionen auch immer anders, in Deutschland und auch in Österreich und so weiter. Und da würde ich so, da hoffe ich mir, dass unser Trainerteam da genügend kleine Teile, Tools reinpackt, die es ermöglichen, dass die Mannschaft immer gut aussieht nächste Saison in allen Spielen. Das können halt taktische Ausrichtungen sein, das können Standards sein. Ja, dass dieser Beutel, dieser Kulturbeutel voll ist, dass die Spieler halt die richtigen Werkzeuge haben, um ja einfach gut auszusehen. Das wäre mein Wunsch. Und ich persönlich, was würde ich in den Koffer packen? Weiß ich nicht. Habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht.
Okay, kein Problem. Klingt jetzt gerade für mich so ein bisschen wie so eine Mary Poppins-Tasche, weil da passt auch eine Eistonne rein und alles Mögliche und ein Kulturbeutel mit noch einer Taktiktafel und so.
Ja, so ein Inspector Gadget hier, ne? So, genau. so ein Mantel, wo alles einfach drin ist, sozusagen, wo du alles unterbringen kannst.
Ja. Passt auch ein Mittelstürmer rein.
Da passt im Zweifel auch ein Mittelstürmer rein, ja.
Da passt ein großer Mittelstürmer rein, ja.
Hast du eigentlich gesagt, was du an Reiseutensil für St. Pauli nicht fehlen darf?
Ich würde mich da ganz dreist bei Louis Löser bedienen, der
mit mir über die TSG Hoffenheim gesprochen hat und der hat gesagt, eine Pferdesalbe. Also einfach so, ne, bei allen Blessuren, die so zwischendurch auftreten, schön Pferdesalbe drauf, dann geht das schon. Das fand ich ein ganz, ganz charmantes Utensil, auch wenn wir jetzt so gesagt haben, ne, dass man immer 100, wenn nicht sogar eher 110% geben muss, dann fände ich die Pferdesalbe ganz gut und ja, ich glaube, für uns Fans kann irgendwie so die kleine Reiseapotheke kann nicht schaden, so dass man für alles Mögliche, was man so sich unterwegs einfängt oder mitschleppt, dass man da so ein bisschen gegen angehen kann. Das wären meine Utensilien. So, ihr Lieben, habt ihr noch irgendwas hinzuzufügen, was ich vergessen habe, oder sollen wir den Deckel drauf machen und wünschen uns noch eine schöne Sommerpause und freuen uns auf die erste Liga? Was gibt's doch zu sagen? Kascha, hast du noch berühmte letzte Worte?
Nee, ich wünsche euch Erstligisten eine geile Zeit in der ersten Liga. Mega. Ich freue mich einfach drauf. Und jo.
Dann, Michael, hast du noch Schlussworte an uns oder an die HörerInnen?
Ja, also ich freue mich auf die neue Saison, klar, und mit vielen neuen Leuten zu sprechen, irgendwie in der ersten Liga. Und ich hoffe dann, ja, dass ihr euch dann über diese Folgen freuen werdet. Das wäre so mein Schlusswort.
Gut, und dann bekommt noch Luca das allerletzte Schlusswort, weil es für dich ja erstmal dein letzter Auftritt hier sein wird. Ja, ich denke, wir wünschen dir erstmal alles Gute bei der Familiengründung sozusagen und mal schauen, wie viel Fußball dann überhaupt noch in dein Leben passt, aber ja.
Also gucken werde ich die Spiele auf jeden Fall schon.
Ja, klar.
Und meine letzte Worte dazu, also ich, liebe St. Pauli-Fans, lasst uns die erste Liga aufmischen. Habt ein geiles Jahr, genießt es, macht ordentlich Stimmung, auch für mich. Fahrt über, also macht Lärm, seid präsent, lasst uns den Laden aufmischen und nie wieder zweite Liga.
Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Von daher danke fürs Zuhören. Morgen kommt dann, wenn ihr das hört, kommt morgen noch das Taktiksegment mit Tim und dann kann es mit der ersten Liga eigentlich schon losgehen. In diesem Sinne, Forza St. Pauli. Ciao, ciao.
Und so endet diese Episode von Millanton Meets Bundesliga. Alle weiteren Folgen findet ihr bei uns im Blog auf millanton.de oder im Podcatcher eurer Wahl. Jeden Tag um 19.10 Uhr erscheint ein Gespräch. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen euch eine tolle Saison. Forza St. Pauli!